Wir leben im Zeitalter der Plattformen. Doch wer von Plattform spricht, meint in Wirklichkeit Marktplatz. Und dies ist meist gleichgesetzt mit Amazon. Doch wer das Thema auf einen Akteur reduziert, kehrt global über 500 Alternativmarktplätze und damit verbundene Chancen unter den Tisch. Der Marktplatzumsatz wächst bereits im zweiten Jahr in Folge doppelt so stark wie der E-Commerce. Expertise Rocks hilft dir als Direct-to-Consumer-Brand und Dropshipper gleichermaßen, dich in dieser Vielfalt zurechtzufinden. Wir platzieren dich unabhängig von Amazon und sorgen so für ein nachhaltiges Wachstum. In diesem Podcast beleuchten wir eben diese Alternativen, sprechen mit Insidern und Unternehmern, die den Schritt bereits gewagt haben, und halten dich über aktuelle Trends informiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der letzten Folge war ich sehr stolz und konnte euch Einblicke hinter die neue Mallorca-Reportage geben, wo wir quasi im Mittelpunkt gestanden haben. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und in der heutigen Episode möchte ich mit dir über das Thema Marktplatzsicherheit sprechen oder andersrum auch um Chancen und Risiken, die damit einhergehen. Denn das war eine ganz spannende Situation, die auch so ein bisschen das heutige Podcast-Skript zugegeben etwas kurzfristig dahingehend steuert. Das war gar nicht geplant. Hintergrund ist, ich wurde im Radio interviewt. Das kommt tatsächlich ein bisschen häufiger vor. Ja, also jetzt gar nicht so krass, sagen wir mal selten. Aber dass es jetzt speziell um Marktplätze in dem Thema oder in dem Interview ging, das ist dann tatsächlich doch ein bisschen neuer. Und das fand ich jetzt also sehr, sehr spannend. Und deswegen wurde ich da entsprechend interviewt. Bevor es also losgeht, würde ich euch mal ganz kurz das Interview, das geht auch nicht so lange, es sind gerade irgendwie 2 Minütchen, die spiele ich euch mal ganz kurz ein. Dann habt ihr sozusagen mal ein kurzes Framing, ihr wisst, um was es geht. Und im Anschluss sprechen wir dann quasi ein bisschen im Detail über das, was im Interview zu dem Thema Chancen als Marktplatzverkäufer, Risiken und natürlich auch aus Kundensicht das Ganze so ein bisschen aufzubröseln. Das heißt, ich möchte da auch mal mit euch sprechen, was erwartet dich denn wirklich, wenn du jetzt da auf Marktplätzen verkaufen willst? Ich kann dir wirklich sagen, und das ist kein Clickbait, es hat sich wirklich vieles verändert. Ich habe ja das Ganze jetzt vor, sagen wir mal, knapp 17 Jahren gestartet, habe damals meinen ersten eBay-Account gemacht bei Amazon und diese ganzen Verifikationsprozesse, egal ob es ein eBay ist, ein Amazon ist oder auch andere Plattformen, die sind inzwischen wirklich sehr, sehr weit fortgeschritten. Die Regularien werden immer stärker und selbst auch die Produktlistings werden immer anspruchsvoller. Hatte ich gerade gestern eine aktuelle Anekdote. Es ist gar nicht mehr so leicht, einfach immer mit einem Produkt das einfach hochzuladen und einzustellen. Also es wird immer anspruchsvoller. Was das am Ende auch bedeutet für dich als Dropshipper, es ist nämlich tatsächlich so, dass Dropshipping dadurch auf Marktplätzen am Ende auch immer ein Stück weit schwieriger wird, aufgrund dieser Regularien, weil man ja gar nicht im Besitz dieser Produkte ist und die Lieferkette trotzdem transparent darlegen muss. Also es ist eine sehr spannende Geschichte, die damit einhergeht. So, deswegen hören wir mal ganz kurz in das Interview ein, um ein bisschen zu dem Thema Sicherheit und Risiken und so weiter mal ein Gespür zu kriegen. Und dann, wie gesagt, bringen wir mal den Praxisbezug dazu. Und wie gesagt, das ist deswegen sehr, sehr spannend, weil es einfach eine sehr große Transformation bedarf, wenn ich da am Ende auch erfolgreich verkaufen möchte. Und das deswegen natürlich am Ende, wenn man dann wieder diesen Bogen zurückspannt zu dem Radio-Interview, natürlich auch sagen kann am Ende, das kann ich jetzt schon sagen, es ist für die Käufer bedeutend sicherer geworden, was Produktsicherheit und Echtheit betrifft, aber natürlich, ja, ganz ohne Risiko geht es am Ende dann doch nicht.
Kommt mit uns gut durch den Donnerstagmittag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Amazon kennen wir ja alle und alle wissen wir auch, dass dort verschiedene Händler ihre Waren anbieten können. Ich habe aber nie gedacht, dass ich im Onlineshop von Kaufland oder Otto nicht zwangsläufig auch deren Waren kaufe. Genau wie Amazon können dort nämlich auch Händler ihre Sachen anbieten. Klassische Online-Marktplätze also, und über das Thema sprechen wir heute mit Fabian Siegler. Er ist E-Commerce-Experte und Marketing-Profi und betreibt seit Jahren erfolgreich Top-Shipping. Herr Siegler, woran erkennt der Laie denn überhaupt, dass er auf einem Marktplatz gelandet ist?
In der Tat ist das nicht leicht zu erkennen, da ein Marktplatz im Außenverhältnis oftmals aussieht wie ein ganz normaler Webshop. Man erkennt es als Laie oftmals nicht, und wenn, an kleinen Besonderheiten wie beispielsweise einer Kennzeichnung am Artikel, der dann heißen kann, zum Beispiel ein Partnerversandartikel oder Versand durch und dann eben der entsprechende Verkäufername.
Was haben Händler denn von dieser Methode des Marktplatzes?
Als Händler habe ich den Vorteil, völlig neue Kunden erreichen zu können und dadurch natürlich einen Absatzplus zu erwirtschaften. Der Vorteil ist, dass ich als Händler damit Kunden erreiche, die ich bislang nie erreicht habe, und auch eine Veränderung der Wettbewerbsperspektive, denn es gibt Marktplätze, die man ja nicht als solche im ersten Moment wahrnimmt, was wiederum bedeutet, dass aus einem ursprünglichen Wettbewerber nun ein Verbündeter wird, weil ich dort Verkaufserlöse generiere.
Sind diese Anbieter seriös oder kann es dort auch schwarze Schafe geben?
Es kann natürlich auch auf diesen Marktplätzen schwarze Schafe geben. Man muss wissen, dass die Anbieter insbesondere in Europa trotzdem sehr genauen Prüfmechanismen unterliegen und natürlich auch alles für eine vernünftige Reputation getan wird. Dem zugrunde liegen sogenannte SLAs. Das sind also quasi Kennzahlen, die erfüllt sein müssen, wie eine pünktliche und mängelfreie Lieferung zum Beispiel. Wird das eben nicht gewährleistet über einen Zeitraum, erfolgt auch eine Sperrung und eine Aussondierung.
Wie kann der Käufer von so einem Marktplatz profitieren?
Als Käufer profitiere ich von einer größeren Auswahl. Das größere Produktangebot ist natürlich von Vorteil, da dadurch der Preiskampf intensiviert wird, was dann natürlich zur Folge hat, dass das Angebot tendenziell günstiger wird. Das heißt, aus Käufersicht profitiere ich von günstigeren Preisen und einem größeren gesteigerten Warenangebot. Und das Ganze dann noch vereint auf meiner Lieblingsplattform, das macht das natürlich dann schon sehr attraktiv auf Käuferseite.
Thema Käuferschutz, wie läuft das auf einem Marktplatz?
Die Marktplätze bieten sogenannte Käuferschutzprogramme. Das bieten auch Zahlungsanbieter und natürlich auch Marktplätze, beispielsweise die A-Z-Garantie auf Seiten von Amazon. Das heißt, wenn ich eine Transaktion über einen Drittanbieter tätige, sprich einen Marktplatzverkäufer, dann bin ich über diesen Marktplatz entsprechend abgesichert. Und ein weiterer Punkt ist, dass auch die, sagen wir oft, kulant und deutlich über dem Gesetzesrahmen ausgelegten Rücksendemöglichkeiten dann auf Marktplatzebene greifen und dass ich natürlich davon auch profitieren kann, von dieser Verbraucherfreundlichkeit.
Na, da haben wir einiges gelernt jetzt wieder. Fabian Siegler, vielen Dank zu dem Thema E-Commerce bzw. Marktplätze, die man gar nicht vermutet hätte.
So, da haben wir mal kurz in diese Thematik reingehört und das möchte ich jetzt ein bisschen fortführen. Zunächst einmal mit dem generellen Thema. Das heißt, wenn wir uns das Thema Betrug hernehmen, ja, auf Marktplätzen, dann ist das vielleicht offensichtlich. Denn es gibt natürlich, und das muss man ehrlicherweise sagen, sowohl betrügerische Käufer, die dann für dich als Verkäufer ein Problem sind, aber natürlich gibt es auch betrügerische Verkäufer, die dann eben Produkte gar nicht liefern oder gefälschte Ware. Das heißt, das ist tatsächlich so ein Thema, was auf beiden Fronten gibt und den meisten ist das so gar nicht bekannt, wenn wir ehrlich sind, ja. Es ist aber ein Fakt, dass das auf beiden Seiten besteht und wir schenken uns da quasi nichts. Ein ganz großes Thema betrügerische Kunden ist zum Beispiel Retourenmaschen. Es gibt ganz viele Videos, auch jetzt seit neuestem wieder auf TikTok zum Beispiel oder in anderen Social Networks, wie auch natürlich irgendwelche Videoportalen. Und dort wird genau gezeigt, wie man zum Beispiel Produkte austauscht. Das heißt, wie ich zum Beispiel ein altes Produkt oder ein neues austausche. Oder eben ein Produkt, was original ist. Es gibt zum Beispiel von einer Produktserie zwei fast identische Produkte. Zum Beispiel ist das auch oft so bei Elektrogeräten oder bei Klamotten, wo sich vielleicht dann zum Beispiel die Qualität ändert oder der Funktionsumfang ändert. Aber von allerersten Blick ist das quasi gleich. Es sind dann einfach nur im Detail quasi kleinere Dinge, die sich da verändern, die aber am Ende dann unter Umständen einen sehr, sehr großen Preisunterschied machen. Und da wird das dann oftmals so gemacht, dass man einfach die hochwertigen Produkte durch die minderwertigeren ersetzt. Und das sind natürlich Themen, die sind sehr alarmierend. Auch als Dropshipper noch ein Stück weit mehr, da du mit der Ware physisch gar nicht in Kontakt kommst. Das unterschätzen sehr, sehr viele. Das heißt, gerade wenn ich kein vernünftiges Retourenmanagement habe, keine vernünftige Wareneingangsprüfung machen kann, ist das ein echtes Problem dahingehend. Weil ich am Ende vielleicht Ware untergeschoben bekomme aufgrund betrügerischer Kunden und das ist ein Riesenthema. Im Übrigen sind wir da aber auch nicht alleine in dem Boot als Dropshipper. Auch die Leute, die Amazon FBA und Co. machen oder generell Fulfillment Services in Anspruch nehmen, auch von den Marktplätzen im Speziellen, haben am Ende dieses große Risiko, da nämlich die Marktplätze dazu tendieren, immer sehr kulant zu sein, ja, also immer sehr auf Kundensicht bedacht und das bedeutet, am Ende wird dann natürlich auch dann quasi im Zweifel betrügerische Ware, gefälschte Ware angenommen, also retour genommen und das ganze Geld erstattet. Also das ist schon ein tatsächlich ernstzunehmendes Problem. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und gerade als Dropshipper oder eben als Fulfiller im indirekten Versandbereich ist das ein riesengroßes Thema, weil ich eben mit der Ware nicht physisch in Kontakt komme, deswegen entsprechende Kontrollmechanismen brauche. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Verkäufer, die eben Ware anbieten von schlechter Qualität. Das ist jetzt nicht unbedingt der reine Klischee des China-Verkäufers, wobei das natürlich tatsächlich ein Thema ist. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, das ist aktuell nicht ein reines Marktplatzthema, aber es ist ein aktuelles Thema, nämlich mit Blick in die Schweiz, die ja eigentlich sehr bekannt ist für gute Qualität und Seriosität, im Übrigen ein Stück weit auch so etwas wie das sozusagen Made in Germany. Und jetzt ist es aktuell tatsächlich so, dass in der Schweiz viele Shops, Fake-Shops eröffnet werden und das leider auch ein Stück weit von Dropshippern, wo es darum geht, dass man eben Ware nicht liefert, aber sich im Grunde auf der Schweiz breit macht. Das betrifft aber auch ein Stück weit sowas wie Galaxus und andere Marktplätze, die in der Schweiz positioniert sind. Also ist kein reines Shop-Only-Problem. So, das heißt, dieses Betrugsthema ist auf jeden Fall sprichwörtlich ein Thema und das ist für beide Seiten ein Stück weit ernst zu nehmen und deswegen war es natürlich auch im Radiointerview, sagen wir mal, zu Recht hinterfragt, macht ja auch ein Stück weit Sinn, ist ja auch aktuell. Nicht weniger wichtig ist das Thema Datensicherheit. Es geht um den Schutz der personenbezogenen Daten und das ist ein ständiges Thema. Praktisch ist das sogar so weit, das ist was ihr vielleicht merkt, wenn ihr auf Amazon verkauft und dort euch Bestellberichte anschaut. In den Bestellberichten zum Beispiel wird mitgeteilt, was wird denn verkauft, also welche Bestellungen werden denn verkauft und ihr kriegt dann über die Bestellberichte am Ende des Tages gewisse Informationen. Ja, wie zum Beispiel halt, was wurde verkauft, in welcher Menge wurde es verkauft, welcher Betrag wurde verkauft. Und ihr bekommt natürlich auch eine Bestellnummer von Amazon zum Beispiel übermittelt und ihr bekommt auch solche Themen wie Postleitzahl und Ort. Ihr bekommt allerdings nicht mehr zum Beispiel die Adresse, weil die nur noch über die Versandetiketten bereitgestellt wird und über die entsprechende API-Schnittstelle oder halt über den manuellen Export. Das bedeutet zum Beispiel, dass es einfach nicht mehr so einfach ist, auch in meinen Zettler-Central-Account reinzugehen über die Bestellberichte, über die Exportfunktion und ich bekomme über diese Standard-Exportfunktion diese sensiblen kundenbezogenen Daten gar nicht mehr raus. Und vor langer Zeit hat man ja auch schon angefangen, auf Marktplätzen die E-Mail-Adressen zu verschlüsseln. Ob das zur Datensicherheit diente, ursprünglich sei dahingestellt, meiner persönlichen Meinung nach nicht vorrangig, sondern es ging natürlich darum, man wollte die E-Mail-Adressen in Klarschrift von den Käufern natürlich gar nicht kommunizieren, nicht bekannt geben, damit die Plattform die Kontrolle ein Stück weit natürlich über die Kommunikation hat, dass keinerlei Abwerbung erfolgen kann, Rabattzusendungen oder ähnliches, was ja auch ein Stück weit nachvollziehbar ist. Es hat aber sicherlich auch, wenn auch vielleicht als Nebeneffekt, natürlich ein Stück weit der Sicherheit beigetragen, weil eben damit nicht mehr Verkäufe auf externen Plattformen geleitet wurden. Es ist auf jeden Fall ein Thema übers Marktplatzgeschäft, auch gerade in Kleinanzeigen immer noch zu beobachten, wo dann eben diese Abwicklungen, die Kommunikationen nicht über diese Kleinanzeigenplattformen laufen, sondern es wird dann immer bewusst das Ganze eben auf eine externe Ebene verlagert, weil man da dann natürlich ein bisschen Schindluder treiben kann. Also es ist tatsächlich sozusagen schon ein ernstzunehmendes Thema an der Stelle und das nimmt auch ein Stück weit zu. Also da haben wir aber jetzt über die Marktplätze eigentlich eine relativ sichere Regulierungsform, was sowohl eben als Vorteil ist für dich als Verkäufer, als auch natürlich auf Kundenseite. Man muss auch sagen, gerade über diese, sagen wir mal, kontrollierte Kommunikation bin ich natürlich auch ein Stück weit gegenüber der Plattform in der Beweisfähigkeit inzwischen. Wenn ein Kunde zum Beispiel mich erpresst bezüglich einer Bewertung und sagt, hey, wenn du nicht dies und jenes machst, zum Beispiel mir einen Rabatt gibst, dann bewerte ich dich negativ. So, also durch diese mitgelesene Kommunikation entstehen natürlich dann auch ein Stück weit Vorteile für mich als Händler. Also gibt jetzt nicht nur Nachteil ein Stück weit. So, klar ist natürlich auch, diese ganzen Marktplätze bringen natürlich ein Stück weit größeren Wettbewerb mit sich, deswegen gibt es verschiedene Strategien, die wir bei Expertise Rocks jetzt quasi auch über unsere Masterclass schulen, ist ja das Elite Marketplacing Konzept. Hier geht es im Prinzip darum, dass wir sagen, wir bauen das sogenannte Erfolgssortiment auf, das hat eben den Fokus darauf, dass es Produkte sind, die bereits etabliert sind und dass man die eben über gewisse Verkaufshistorien weiterhin verkauft. Das ist also quasi die Königsdisziplin der sogenannten Backfiller. Der Backfiller ist quasi der sich auch am bestehende Rankings dranhält, aber weniger mit dem Fokus auf ein Erfolgssortiment. Das heißt, der Backfiller geht eher in den Bereich Longtail, also mehr in die Breite rein, so nach dem Motto, alles, was ich irgendwie verkaufen kann, matchen kann, mache ich. Das ist also sehr, sehr praktisch und auch sehr weit verbreitet für Dropshipper. Und das Erfolgssortiment, wie gesagt, das hat immer eine klare Präzisierung, nimmt quasi nicht den Longtail, also geht nicht in die Breite, geht auch Artikel wieder rausnehmen, die sich nicht verkaufen, sondern baut wirklich ein per Definition erfolgreiches Sortiment auf, nimmt alles, was sich eben nicht verkauft, auch wieder sukzessive raus. Da ist dann weniger mehr. So, das ist also genau die Geschichte. So, aber natürlich muss ich auch sagen, gerade wenn ich jetzt eben den dritten Weg gehe, den gibt's ja auch noch, und ich sage, ich mache jetzt quasi so ein bisschen Product-Owner, das heißt, ich gehe hin und mache meine eigenen Produkte in Marketplaces, dann wird das Ganze natürlich inzwischen noch anspruchsvoller. Da ist es teilweise so, gerade gestern passiert, wenn ich zum Beispiel Produkte einstellen möchte in einem Marktplatz, kann es inzwischen passieren, dass sie sagen, ja, ihr dürft nicht nur irgendwelche freigestellten professionellen Bilder nehmen, sondern ihr müsst zum Beispiel auch beweisen, dass diese Bilder original sind. Das heißt, ihr müsst Bilder zum Beispiel nehmen, wo dann entsprechende Etiketten oder ein Gütesiegel, also jetzt keine Seriennummern oder solche Themen, aber zum Beispiel Etiketten und solche Sachen, Originalverpackungen mit fotografiert werden, damit man daran schon als Kunde erkennen kann, ob es original ist oder damit eben diese leichten Plagiate, die eben über diese sozusagen Sicherheitsmerkmale verfügen oder vielmehr nicht verfügen, ja, dass man die dann eben erst gar nicht einstellen kann. Das heißt, da wird schon über die Bildprüfung sehr, sehr viel gemacht und entsprechend das Ganze reguliert. So, dann muss man schon sagen. Und natürlich ist auch sehr, sehr anspruchsvoll geworden, was natürlich wiederum Vorteil ist für den Kunden, der kauft, weil damit so ein bisschen die schwarze Schafe, worüber wir auch im Interview gesprochen haben, natürlich ein Stück weit raussondiert werden, sind die Verifikationsprozesse. Also Fakt ist, als ich 2016 damals mein zweites Business gestartet, 2006 mein erstes. Also alleine, was ich sagen möchte, in diesen 10 Jahren, in diesem Jahrzehnt von 06 auf 16, war es schon zu merken, dass sich das ganze Thema Verifikation, sagen wir mal, strenger reguliert. Wenn ich jetzt aber das nehme in 2023 aktuell, ist das nochmal krass schwerer geworden. Das heißt, inzwischen ist es so, dass auch viele Plattformen, nicht nur Amazon, auch eBay und andere, solche Brand Registry Programme eingeführt haben. Das heißt, dass man eben dort sich als Wiederverkäufer auch authentifizieren muss, dass ich Nachweise brauche von einem Brand Owner, der mir dann sagt, ja, du bist berechtigt, diese Ware zu verkaufen. Erst dann wirst du auf dieser Plattform als sozusagen registrierter Reseller freigeschaltet, was wiederum den Vorteil hat, dass damit auch nur Originalware in die Plattform kommt. Und das ist ein Thema, was zum Beispiel auch für Dropshipping natürlich mühevoll ist, weil ich dann teilweise zu meinen Lieferanten gehen muss, mir diese entsprechende Vertriebsbescheinigung holen muss. So, und dann kann es natürlich sein, dass Plattformen sagen, okay, ihr habt die Vertriebsbescheinigung, das ist generell super, aber habt ihr dort auch wirklich eingekauft? Das ist das nächste Thema, weil nur eine Vertriebsbescheinigung holen und dann vielleicht doch getürkte Ware verkaufen, das ist natürlich gar nicht mal so weit abwegig. Ja, gibt ja auch kriminelle Verkäuferenergie und es wäre sehr, sehr naheliegend, dass man natürlich genauso vorgeht. Und dann sagt Amazon oder andere Plattformen dann jetzt natürlich auch und sagt, okay, ihr habt die Vertriebsgenehmigung, das ist super, habt ihr den da auch wirklich bestellt und schickt ja mal eine entsprechende Bestellung oder mehrere, teilweise müssen dann auch mehrere Bestellpositionen eine gewisse Grundmenge, ein gewisses Grundvolumen da ausgewiesen werden, damit das am Ende besteht. Losgelöst natürlich in dem Verifikationsprozess werden natürlich Adressdaten überprüft und man braucht eine Kreditkarte, eine gültige, es werden Testtransaktionen gemacht, also das sind natürlich Dinge, die sowieso da noch mit reinspielen. Also ist auf jeden Fall schon alles in allem sehr, sehr, sagen wir mal, anspruchsvoll geworden, professionell geworden, was ja auch gut so ist ein Stück weit. Ja. Und dann gibt es die sogenannten Feedback-Systeme, das heißt natürlich Kundenbewertungen und Kundenfeedback sind natürlich für die Transparenz essentiell. Auch hier weiß man natürlich, dass ein gewisser Prozentsatz natürlich immer irgendwo hingetürkt ist, aber auch da gibt es Kontrollmechanismen, die natürlich generell auf beiden Seiten gut sind, dass man zum Beispiel sagt, okay, man nimmt nur Verifikation, das heißt in der Form vor, dass man sagt, man nimmt nur verifizierte Bewertungen von, die auch tatsächlich gekauft haben. Jemand, der nicht über die Plattform gekauft, kann nicht bewerten. Das sieht man zum Beispiel auch hier in dem Podcast, Reviews, wenn ihr vielleicht mal reingeht in Spotify und Co., da könnt ihr teilweise die Podcasts inzwischen auch erst bewerten, wenn ihr euch die Folge angehört habt. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr gut, gerade jetzt aus meiner Sicht, dass Leute nicht irgendeine Käse reinschreiben, die sich die Folge noch nicht mal angeguckt haben oder die das irgendwie 3 Sekunden angeplayt haben und dann meinen, sie können die Kritik sich erlauben. Sehe ich im Übrigen natürlich auch ein bisschen selber so aus meiner eigenen Sicht, zum Beispiel als Buchautor. Ich weiß zum Beispiel, dass viele meiner Bewertungen auf Amazon, gerade die gehateten, teilweise gar nicht echt sind und ich weiß teilweise sogar, welche Personengruppen da hinten dran stehen. Das heißt, das ist einfach klar, es ist wirklich klar und das ist zum Beispiel etwas, selbst die Bewertungen, wo du weißt, sie sind gefaked, wo du belegen kannst, diese Bewertungen erfolgten aufgrund einer Rezession, ja, also einer Kritik dieses Buches zum Beispiel, wo ich genau weiß, diese Personen haben das nie gekauft, das steht auch bei Amazon drin, das ist ein nicht verifizierter Kauf und anhand dessen, was die Leute so schreiben, also wenn man so sozusagen zwischen den Zeilen liest und diesen größeren Kontext dann eben versteht, kann man genau diese einer betreffenden Person eigentlich zuordnen, ja, weil man sagt, aha, die hat mir vor 3 Monaten genau darüber quasi eine Reklamation oder einen Vortrag gehalten und jetzt gibt es irgendwie sozusagen die Rachebewertung, wo mit dem Buch zum Beispiel gar nichts zu tun hat. Und das ist zum Beispiel halt auch so eine Unsache, die natürlich da zu bekämpfen ist und das hat man nicht wirklich im Griff. Man kann das wirklich so sagen, also Fakt ist, das Buch bei mir rangiert irgendwie mit 4, irgendetwas bei den Bewertungen und Fakt ist, da ist bestimmt realistisch 0,3, 0,4 nachgeholfen, damit das negativ ist. Und das ist einfach eine Tatsache, die sich aus nicht verifizierten Bewertungen eben ableiten lässt und das natürlich auch ein Stück weit sich aus den Kontexten hergeben lässt, wenn man diese Bewertung liest. Viele dieser Rezensionen, gerade dieser negativen, haben eben mit dem Buchinhalt gar nichts zu tun oder sind so oberflächlich, dass man genau weiß, der hat das im Grunde eh nicht gelesen, ja, da wird irgendwie eine Verallgemeinerung ausgeschrieben. Und das wird aber natürlich bedrungen auf deine eigenen Produkte. Ja, du hast genau das gleiche Problem da, auch wenn du jetzt eben nicht Buchautor bist, sondern wenn du halt Dropshipping machst und deine eigenen Dropshipping-Produkte da entsprechend Rezensionen kriegen, wo du genau weißt, Alter, der kann das Produkt niemals genutzt haben oder er hat irgendwie was weiß immer was gemacht, ja, aber das kann so nicht abgelaufen sein. Das sind Dinge, die sind natürlich einfach da. Da gibt es inzwischen eben dieses Feedback-Systeme, die angeblich so ein bisschen das auch rausfiltern. Möglicherweise wurde es auch besser, da möchte ich mir jetzt gar kein Urteil dazu erlauben. Fakt ist natürlich, Bewertungen sind wichtig und richtig, aber es wird trotzdem noch ein bisschen Schindluder betrieben und das ist auf jeden Fall noch ein großes Problem, wo aber auf beiden Seiten so ein bisschen wir uns da nicht schenken. Es gibt natürlich, wie gesagt, auf der Kundenseite Leute, die da, wie gesagt, Öl ins Feuer gießen, wie ich es gerade beschrieben habe. Natürlich gibt es auch Händler, die das auch nicht gerade besser machen, die dann anfangen, irgendwelche Fake-Reviews zu kaufen und damit probieren, ein Image aufzupolieren, was sie am Ende nicht haben. Also wir schenken uns da vielleicht ein Stück weit auch irgendwo wieder Händler kundenseitig wenig und das macht die Sache natürlich auch umso anspruchsvoller. Ja, ein absolutes Thema Sicherheit ist natürlich auch das ganze Zahlungsabwicklungsthema. Jetzt ist es so, über die Marktplätze wird inzwischen auch das Payment gemacht, was natürlich aus Kundensicht sehr, sehr gut ist, weil wenn das Payment über die Marktplätze geht, ist ein gewisser Trust da vorhanden, eine gewisse Stabilität. Das ist eine sehr gute Geschichte. Für dich als Marktplatzverkäufer ist die Sache grundsätzlich eigentlich auch gut, weil man sozusagen weiß, man kriegt sein Geld. Die Krux liegt sozusagen im Kleingedruckten. Hatte ich auch gerade in der letzten Mastermind-Session drüber gesprochen hier. Das Grundproblem ist natürlich, dass dir als Marktplatzverkäufer oftmals der Cash fehlt, gerade wenn du noch in der selbstständigen Phase bist, das heißt, wenn du in der Anfangsphase bist von deinem Business, ist natürlich ein echtes Problem, weil dieser fehlende Cashflow dich halt massiv ausbrennt, weil nämlich viele Plattformen eben 2 Wochen, 3 Wochen eben erst versetzt ausbezahlen, kennt ihr vielleicht auch von PayPal und Co., ja, und das ist natürlich ein Problem, wenn dir plötzlich Tausende von Euro Einnahmen fehlen, weil sie geparkt sind, weil man das zu Sicherheitszwecken, wie es heißt, zurückstellt. Und natürlich hat das generell auch seine Daseinsberechtigung, es ist aber de facto ein Problem und es wird noch zu einem größeren Problem, wenn dann der Kunde noch Geld zurückfordert, ja, weil er vielleicht sagt, die Reklamation, hier, das Produkt, das passt mir nicht oder ich habe es gar nicht erhalten, dann wird das Geld noch länger eingefroren oder ich muss teilweise Geld erstatten, muss aber andererseits auch meinen Lieferanten bezahlen, das heißt, ich habe eine doppelte Belastung und das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, also gerade aus Dropshipper-Sicht ist das ein Thema, was wichtig ist, was man kennen muss. Ja, das heißt, diese Zahlungsabwicklungen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade wenn du neu am Starten bist, ist das auch ein ganz wichtiger Tipp. Ich kann dir sagen, beschäftige dich mit den Marktplatz-Policies, das heißt mit den Politiken, mit den sozusagen Kleingedruckten, mit den Geschäftsbedingungen dieser Marktplätze und du solltest deinen allerersten Marktplatz, wenn du neu bist und starten willst, unbedingt auch dahingehend auswählen, dass er natürlich auch nicht nur zu deiner Zielgruppe passt und zu deinen Produkten passt, sondern am Ende des Tages solltest du auch diesen Marktplatz so auswählen, dass er eben eine entsprechende kurzfristige Zahlungsintervalle hat, dass eben die Gelder nicht zu lange unnötig blockiert werden und da ist es eben im Kleingedruckten ganz wichtig. In der letzten Mastermind hatten wir da eben anhand von eBay, die eigentlich behaupten, ja, über die neue eBay-Zahlungsabwicklung erhältst du in der Regel innerhalb von einem Tag dein Geld, was super ist. Dann haben wir aber in dem Kleingedruckten gelesen, dass das eben zum Beispiel für neue Verkäufer grundsätzlich in der Regel erstmal nicht gilt. Da kannst du schon mal mit 14 Tagen rechnen. Da gab es auch ganz, ganz viele weitere Beispiele, wo es auch mal über 30 Tage und länger sein kann. Ich kenne Marktplätze, da steht im Kleingedruckten, das kann auch mal 120 Tage dauern. So, und da reden wir natürlich schon mal salopp gesagt dann irgendwie schon von Monaten, gefühlt einem halben Jahr, wo ich auf mein Geld warte. Das ist natürlich ein echtes Cashflow-Problem. Und deswegen, diese Zahlungsabwicklung mag aus Käufersicht inzwischen, sagen wir mal, sicherer sein, was ja auch ein Stück weit okay ist und gut ist, aber es ist aus Sicht von dir als Verkäufer natürlich ein echtes Problem, was man nicht unter den Teppich kehren darf. So, und deswegen kann ich dir auch nur diese Empfehlung geben, wie ich sie gerade getan habe, damit sich auf jeden Fall ein Stück weit auseinandersetzen. So ist es. Also man könnte jetzt sagen, ein Marktplatz, der kann sicherlich seinen eigenen Herausforderungen mitbringen und das tut er auch, keine Frage, aber ich bin sicher, das kann ich aus praktischer Erfahrung genauso sagen, mit der richtigen Strategie, mit dem Bewusstsein für diese Risiken kann man natürlich am Ende auch schon eine wirkliche Goldmine schaffen. Ja, das ist jetzt keine Metapher, das ist so, gerade in der jetzt aktuellen Phase. Wir gehen in Q4, das heißt, das Jahresendgeschäft, das Weihnachtsgeschäft und so weiter steht jetzt bevor. Das wird auf jeden Fall eine Goldmine. Das heißt, deswegen alle, die jetzt auch irgendwie starten wollen, sind eigentlich schon 5 vor 12. Ja, also du kriegst das jetzt ohne professionelles Setup auch eigentlich nur noch sehr, sehr schwer hin. Aber wenn du es irgendwie hinkriegen willst, dann musst du auf jeden Fall jetzt aus dem Pushen kommen. Du musst jetzt irgendwie durchstarten. Das heißt, du musst das Business irgendwie in den nächsten 4 bis 6 Wochen allerspätestens an den Start kriegen, dass du noch ein paar Wochen Jahresendgeschäft mitnehmen kannst. So, und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, wo ich aber grundsätzlich jeden nur dazu animieren kann. Es muss ja auch erstmal nicht die Goldmine sein, es können auch erstmal kleinere Brötchen gebacken werden. Wichtig ist, dass man vielleicht ins Tun kommt und wie gesagt, eine bessere Phase wie jetzt im Jahresendgeschäft gibt es nicht, ist aber gleichzeitig auch die schwierigste. Das heißt, muss man auch sagen, meine allererste harte Lektion vor vielen, vielen Jahren, das war so um die 2012er, 13er Ecke, da hatte ich dann mal auch so eine kleine Existenzkrise gefühlt, die ging nämlich genau auch so im Jahresendgeschäft hin. Da hatten wir Hunderttausende von Umsatz gemacht, waren also quasi on the fly, hatten aber dann natürlich echt ein Managementproblem in der Abarbeitung dieser ganzen Aufträge, in der Aufrechterhaltung der daraus resultierenden Kundenzufriedenheit und den Ansprüchen, weil die Strukturen damit einfach nicht andersweise skalierungsfähig waren und auch nicht mitgewachsen sind. Und das ist natürlich am Ende dann auch ein Problem. Also man darf das natürlich auch nicht zu leicht auf die Schulter nehmen. Und deswegen könnt ihr euch das mal durchstarten. Also, deswegen, by the way, ich kann dir Marktplatz Business nur empfehlen. Ich finde es toll und es bietet auf jeden Fall auch eine ganz tolle Potenzial. Also, wenn du Lust hast, mal selbst und ständig in deinem eigenen Business zu starten, dann solltest du das auf jeden Fall jetzt tun. Wie gesagt, damit du noch die Frische deiner Arbeit auch relativ schnell erst enden kannst. So sogenannte Quick Wins hast. Und für alle, die sagen, naja, ich würde mir das ja schon mal zutrauen, aber ich fände es auch irgendwie spannend, irgendwie mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Ich wurde ja auch immer gefragt, mal letzten Monat, hey Fabian, kann man bei euch irgendwie Praktikum machen oder kann man bei euch mal so ein bisschen reingucken, gerade jetzt über diese Reportage, die ja ausgestrahlt wurde, wo wir letzte Woche im letzten Podcast drüber gesprochen haben, war es ja auch so, dass nochmal Resonanzen kamen, wo viele Leute gesagt haben, oh krass, jetzt verstehe ich erstmal, wie ihr eigentlich genau arbeitet oder wie so ein bisschen die Story im Background war. Und das hat natürlich auch nochmal so ein bisschen ein paar Sehnsüchte geweckt und noch mehr Fragen von euch. Und deswegen möchte ich hier nochmal ganz kurz in eigener Sache ganz kurz darauf hinweisen. Jetzt aktuell, ganz frisch, suchen wir, also jetzt für September gesprochen, aktuell 3 neue Stellen, die wir auch in Vollzeit oder theoretisch auch in Teilzeit, aber bevorzugt in Vollzeit zu besetzen haben. Wir bei uns in Mallorca. Das heißt, Arbeiten unter Palmen so für dich möglich, wenn du vielleicht da sagst, okay, mein eigenes Dropshipping-Business jetzt zu machen, das steht jetzt vielleicht doch noch nicht so direkt auf dem Plan, aber irgendwie mal mit E-Commerce und Marktplätze zu starten, fände ich geil, dann komm doch bei uns ins Team, denn wir suchen aktuell einen Projektmanager und E-Commerce-Manager und darüber hinaus suchen wir zum Beispiel auch eine Sachbearbeitung im Backoffice, das heißt, du bist dann zum Beispiel mit Reklamationsbearbeitungen und direkten Kundenkontakt quasi direkt mit eingebunden und für alle, die es ein bisschen kreativer in dem Bereich wollen, denn natürlich ist auch Marktplatz-Business und Dropshipping natürlich auch etwas, was man kreativ machen kann. Da suche ich momentan einen kreativen Social Media Content Creator. Natürlich, das Ganze gilt natürlich für alle Geschlechter dieser Erde. Ja, also natürlich nicht so, wir suchen nicht nur Männer, wir suchen auch nicht nur Frauen, wir suchen einfach irgendjemanden, der das geil machen kann. Und Content Creator finde ich deswegen sehr, sehr wichtig, da ich nämlich auch dringendst back to my YouTube-Kanal will und mir einfach die Zeit dazu fehlt, das krass zu inszenieren. Also klar kann ich ein Video drehen, aber haha, damit ist es nicht getan, ja. Und deswegen ist momentan ein bisschen Podcast-Format angesagt, weil das verhältnismäßig sich relativ gut in den Tagesablauf integrieren lässt. Setze ich mich hin, erzähle euch ein bisschen was so wie jetzt. Das ist dann noch relativ, relativ gut in den Tagesplan zu integrieren. Wenn wir da jetzt erstmal noch Video schneiden müssen und das wird dann ein bisschen aufwendiger, das ist momentan einfach sehr schwierig möglich, weil wir eben in die Q4 gehen, weil wir eben auch zunächst einmal unsere Kundenzufriedenheit an erster Stelle stellen und das natürlich ein bisschen unsere Ressourcen deswegen dahingehend optimieren müssen. Trotz alledem würde ich unbedingt gerne wieder ein bisschen mehr Sichtbarkeit bringen und deswegen sind eben diese offenen Stellen draußen. Also falls du dich da irgendwo auch gerade angesprochen fühlst, wenn du diese Folge hörst, da kannst du dich gerne bewerben. Und im Übrigen kannst du dich natürlich auch bewerben, wenn das Ganze du vielleicht erst in 3 Monaten hörst, denn wir suchen eigentlich grundsätzlich konstant immer Leute. Wir sind also die letzten Monate und Jahre auf einem sehr stabilen Wachstumskurs, aber jetzt gerade aktuell sind diese Stellen besonders vakant, sind aber auch schon wieder neue Stellen quasi in der Mache. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich eher im Bereich Webdesign zum Beispiel sind, Webentwicklung siehst oder Serveradministration, wenn du dich da irgendwo siehst, kannst du dich auch melden. Also das sind die nächsten Stellen, die wir offiziell zumindest jetzt in wenigen Tagen schon wieder raushauen. Das heißt, so gesehen sind es eigentlich mindestens 5 Stellen, die es zu besetzen gibt. Aber wie gesagt, deswegen. Also ihr könnt auch gerne, das möchte ich dann abschließend gesagt haben, eine Initiativbewerbung einmal reingeben. Was wir momentan nicht machen können, weil uns das einfach kapazitätentechnisch momentan nicht gerade in die Karten spielt, ist das Thema Praktikum. Wir hatten ja vor ein paar Jahren mal auch hier auf Mallorca Tim, ein Praktikant von .com Canvas, der hat es richtig gut gemacht, hat zwischen 1 Million Business aufgebaut mit individuellen Wandbildern, bin ich sehr, sehr stolz auf Tim, hat er richtig krass gemacht. Ich war mit Jasmin an der Anfangszeit bei ihm über ein halbes Jahr lang und das war eine richtig krasse Zeit, also das war ein richtig geiles Thema und ich freue mich so krass, dass er am Ende dem Thema Dropshipping da auch quasi treu geblieben ist, dass er das Ganze so krass zu so einem Millionen-Imperium auch inzwischen aufgebaut hat und das macht mich sehr, sehr stolz. Trotz alledem, momentan können wir deswegen keine Praktikantenstellen vergeben, aber wirklich gerne echte Teilzeit- oder Vollzeitstellen mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, natürlich hier auf Mallorca. Und das Geile ist, wir zahlen auch wirklich überdurchschnittlich gute 14 Monatsgehälter. Also, wie gesagt, deswegen bewerben lohnt sich. Und für alle, die sagen, was willst du hier, Alter? Ich will mich doch selbstständig machen mit Dropshipping. Natürlich, auch dafür herzlich willkommen. Lass uns gerne telefonieren. Das ist nämlich immer kostenfrei möglich. Da kann ich dich individuell beraten und natürlich auch gerne auf das nächste Level bringen, auf unternehmerischer Ebene. Denn auch du kannst natürlich direkt verkaufen über Marktplätze. Und dafür ist wir von Expertise Rocks die nötige Struktur gegeben. Dafür ist natürlich Elite Marketplacing auch primär da. Also deswegen kannst du dich natürlich auch selbst zum Durchstarten verhelfen. Also von dem her haben wir jetzt alle Karten offen für die Leute, die sich gerne hier ein bisschen in unserem direkteren Umfeld quasi platzieren wollen. Vielleicht dort leben wollen, wo andere Urlaub machen. Erstmal auf einer sozusagen sicheren Ebene oder für Leute, die direkt durchstarten wollen mit ihrem Unternehmertum. Ihr seid ja willkommen. Wir können euch alles dazu bieten. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir wieder mal die Zeit hatten für diesen spannenden Podcast. Und ihr könnt mir gerne eure Feedbacks geben. Und dann hören wir uns im Idealfall auch schon wieder nächste Woche in der nächsten Episode.
Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Expertise Rocks, Sachverständiger und Teil des exklusiven Forbes Business Council und freut sich schon auf die nächste Episode mit dir. Abonniere diesen Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung. Und für Themenvorschläge rund ums Thema Marktplatz-Business und Direct-to-Consumer-Brands sind wir stets offen.